In den 1950er Jahren machte die American School of Classical Studies eine sensationelle Entdeckung auf der Peloponnes. Unter der Leitung von Professor John Langton Caskey grub man ein großes Gebäude frei, das besondere architektonische Merkmale vorwies. Anhand einer freigelegten Treppe konnte man nachweisen, dass das Haus zwei Etagen hatte mit einem ziegelbedeckten Dach, was einem hohen technischen Standard entspricht. Ein Haustyp, der besonders im 7. Jahrhundert vor Christus in Griechenland verbreitet war. Das Gebäude selbst wurde jedoch zwischen 2500 bis 2200 vor Christus datiert, womit der damalige Forschungsstand zu frühen bronzezeitlichen Siedlungen auf dem griechischen Festland vor neue Erkenntnisse gestellt wurde. Zu jener Zeit vermutete man auf dem Festland Griechenlands keine komplexeren Gebäude- und Siedlungsstrukturen, im Gegensatz zu Inseln wie Kreta, wo bereits größere Siedlungen existierten. Siedlungen, wo wenige Jahrzehnte und Jahrhunderte später die berühmten Paläste der Minoer entstehen sollten. Paläste, die wir auf dem Festland erst von den Mykenern kennen. Das sogenannte Haus der Ziegel von Lerna wurde schließlich im 22. Jahrhundert vor Christus durch ein Feuer zerstört. Seitdem sind wir der Spur zum Ursprung der Griechen näher gekommen, haben neue archäologische Entdeckungen gemacht und Erkenntnisse gewonnen. Dem werden wir heute auf die Spur gehen und die ersten Siedlungen in der frühen Bronzezeit auf dem griechischen Festland besuchen. Dabei werden wir beleuchten, wie die Menschen dieser Zeit und in der mittleren Bronzezeit gelebt haben und versuchen auch herauszufinden, ob die Zerstörung von Lerna und anderen Orten mit einer Invasion einer neuen Bevölkerungsgruppe aus dem Norden zusammenhängt. Ein Land, umgeben vom Meer, durchzogen von Bergen, Hügeln, Buchten und Inseln. Ein Land, das wir heute Griechenland nennen. Ein Land, wo sich Mythen altvergangener Zeit, geprägt von Götter- und Heldensagen, abgespielt haben sollen. Ein Land, von wo aus einst 1000 Schiffe nach Troja aufgebrochen sein sollen, wo Demokratie und die Olympischen Spiele geboren wurden, als auch große Architektur erschaffen wurde. Ein Land großer Menschen aus der Philosophie, Kunst, Politik und des Krieges.
Hi Rete, ich bin Alina und es freut mich, dass ihr zu meinem Podcast Alternative History gefunden habt. Hier werden Themen rund um das altertümliche bzw. antike Griechenland behandelt, von der Bronzezeit bis zum Hellenismus, vom alltäglichen Leben bis zu großen politischen Ereignissen. Von Menschen, deren Namen in die Geschichte eingegangen sind und auch jene, die fast in Vergessenheit geraten sind oder weniger Beachtung geschenkt bekommen haben. In meiner ersten Reihe möchte ich gerne einen Überblick zur Bronzezeit Griechenlands aufbereiten. Eine Zeit, wo gegen Ende der Trojanische Krieg stattgefunden haben soll, als auch die minoische und mykenische Kultur ihre Blüte fand, die ersten großen Zivilisationen Europas.
Bevor wir uns mit der Geschichte des Früh- und mit dem bronzezeitlichen griechischen Festlandes beschäftigen, sollten wir uns das Land, das wir heute Griechenland nennen, ansehen. Einer der Punkte, die bei der Entwicklung der griechischen Kultur und Zivilisation eine große Rolle gespielt hatte, war die Geografie. Im Gegensatz zu anderen Zivilisationen des Altertums nahm das antike Griechenland ein relativ kleines Gebiet mit vielleicht nur 45.000 Quadratmeilen Land ein. Das meiste davon ist ziemlich gebirgig und ein weiterer natürlicher Einfluss war das Meer. Das griechische Festland der Antike hatte wie heute eine lange Meeresküste mit natürlichen Buchten und Meeresarmen, die zahlreiche sichere Häfen ermöglichten. Das griechische Festland, auf das wir heute historisch eingehen, deckt Zentralgriechenland ab, unter anderem mit Attika, Euböa, Phokis, Böotien, Thessalien und die Peloponnes, wo sich Lakonien, die Argolis und Korinth befinden. Die Bronzezeit in Griechenland beginnt etwa um 3200 v. Chr. Und es wird in die frühe, mittlere und spätere Periode eingeteilt. Die spätere Periode und somit die Bronzezeit selbst endet ca. um 1100 bis 1050 v. Chr. Die Bronzezeit erhält ihren Namen durch die weit verbreitete Herstellung und Verwendung von Bronze und markiert so das Ende der Steinzeit. Bronzezeitliche Perioden auf dem griechischen Festland werden außerdem als Früh-, Mittel- und Späthelladikon bezeichnet. Kehren wir zurück nach Lerna, wo das Haus der Ziegel entdeckt wurde. Der antike Ort befindet sich in der heutigen Argolis, südlich von Argos, auf der Peloponnes. Wie viele größere Siedlungen in der frühen Bronzezeit war Lerna bereits während der Neolithikum besiedelt und befindet sich an der Küste. Allgemein wurden Siedlungen meistens in Küstennähe, einer Anhöhe, Halbinsel oder einer Mischung aus diesen gegründet. Anhand von Obsidianfunden können Handelsbeziehungen zu der ägäischen Insel Melos bereits vor der Bronzezeit datiert werden. Während der frühen Bronzezeit zählte Lerna zu den größten Siedlungen des Festlandes. Und es wird geschätzt, dass ca. 200 bis 700 Menschen zwischen 2800 und 2600 v. Chr. Dort lebten. Wie andere Festlandsbewohner aus jener Zeit bauten die Menschen in Lerna unter anderem Linsen, Gerste, Bohnen, Einkorn und Emmer an. Außerdem hielten sie damals verbreitete und domestizierte Nutztiere wie Esel, Maultiere, Rinder, Schafe und ab ca. 2200 bis 2000 v. Chr. Auch Pferde. Der Anbau von Wein und Oliven für das frühbronzezeitliche Festland konnte, wie in anderen Festlandsiedlungen, nicht nachgewiesen werden und beschränkte sich zunächst auf Kreta. Zudem ging die Bevölkerung neben der Viehzucht und dem Ackerbau der Fischerei ebenfalls nach. Neben der Landwirtschaft fertigten die Menschen in Lerna auch Töpferwaren an. So lassen sich Waren mit dem Stil der menüischen Keramik identifizieren, die auf dem griechischen Festland bis um 1600 v. Chr. Verbreitet war. Die Keramik war meistens nicht poliert und variierten je nach Brennbedingungen von schwarzer bis zu brauner und roter Farbe. Von großen Schalen und Wasserkrügen bis zu kleineren Formen wurden die Waren teilweise bemalt. Rote menüische Keramik wurde vor allem in Ägine in Attika, den nördlichen Kykladen und Böotien gefunden. Ebenso wurde Keramik importiert, so etwa ein Krug, der charakteristisch für die Stadt Troja war aus dieser Zeit. Handelsbeziehungen zu Troja pflegten auch andere Regionen weiter nördlich in Griechenland, wie Makedonien, Kakidiki und Thessalien. Andere Orte, von denen aus auf das Festland importiert wurde, waren unter anderem die Kykladeninseln und Kreta. Neben Schalen, Krügen, Pfannen, Amphoren und anderen Nutzgegenständen wurden überdies Figuren aus Terrakotta angefertigt. Meistens stellen sie Tiere wie Schafe, Rinder oder Körperteile dieser dar. Die Darstellung von Körperteilen der Tiere oder in manchen Fällen mit absichtlich aufgeschnittenen Bäuchen lassen eventuell auf Schlachtpraktiken oder rituelle Verfahren schließen. Aus Terrakotta war auch das Dach vom Haus der Ziegel. Ein Rätsel ist bis heute jedoch immer noch, welche Funktion das Haus innehatte. Allgemein wird das Haus dem Typ des Korridorhauses zugeordnet und die Funktion wird entweder als Palast, Verwaltungszentrum oder Gemeindehaus interpretiert. Neben dem Haus der Ziegel war ebenso eine in einem doppelten Ring gebaute Mauer mit zwei Türmen im selben Zeitraum errichtet worden. Das Korridorhaus, die Befestigung sowie freigelegte Siegel deuten manche Forschende als Hinweise darauf, dass in Lerna und in anderen Siedlungen auf der Argolis bereits soziale Hierarchien bestanden bzw. am Entstehen waren. Archäologen und Archäologinnen meinen, dass die Siegelfunde, welche meistens aus Stein oder Terrakotta waren, auf das Konzept von Privatbesitz hindeuten könnte. Inzwischen ist Lerna jedoch kein einzigartiges Beispiel mehr, denn so wurden seit dessen Ausgrabung ähnliche Entdeckungen gemacht. In Akovitika, das westlich von Kalamata auf der Peloponnes liegt, wurde beispielsweise ein vergleichbares Haus freigelegt. Im Laufe des 21. Jahrhunderts wurde das Haus von Lerna schließlich durch ein Feuer zerstört. Was oder wer dieses Feuer bzw. diese Zerstörung auslöste, versuchen wir jedoch später zu erklären. Denn nur 10 Kilometer von Lerna entfernt befindet sich Tyrins, welches an der gegenüberliegenden Seite derselben Bucht liegt. Ebenfalls seit dem Neolithikum besiedelt, gehörte Tyrins in der frühen und mittleren Bronzezeit zu den bedeutendsten Siedlungen des Festlandes. Das bezeugen insbesondere die Überreste eines imposanten Rundbaus auf der Oberburg, um die herum weitere Bebauungen aus jener Zeit festgestellt worden waren. Die für das frühbronzezeitliche Griechenland charakteristische Hausform ist wie überall in der Ägäis das Rechteck. Bauten mit kurvenförmigem Grundriss, ob rund- oder apsisförmig, sind nicht vor 2200 und 2000 v. Chr. Verbreitet gewesen. Häuser waren meist einstöckig, als auch U-förmig erbaut und aus Lehm errichtet worden. In der Regel verfügten die Häuser über eine Veranda mit bis zu 3 Zimmern, einer inneren Kammer mit einer Feuerstelle und Räume für die Lagerung sowie das Kochen. Den monumentalen Rundbau von Tyrins deutete der Ausgräber Klaus Kilian als Getreidespeicher und entstand zwischen 2500 und 2200 v. Chr. Andere Archäologen halten eine Funktion des Wachturms für wahrscheinlicher. Manchmal wird dieser aber auch als befestigter Zufluchtsort gedeutet, wo die Bewohner in Kriegszeiten Schutz suchen konnten oder als Residenz eines Herrschers. Mauern und befestigte Siedlungen wurden ebenso in anderen Gegenden des griechischen Festlandes gefunden, so etwa in Vaia, in Korinth, Vassa und Kolonna auf Ägina. Aufgrund dieser baulichen Maßnahmen vermuten Forschende, dass sich Einwohner so gegen frühe Piraterie verteidigen wollten. Tiryns selbst war so imposant, dass es zum Namensgeber der sogenannten Tiryns-Kultur wurde, die von 2200 bis 2000 vor Christus eingeordnet wird. Sie folgte auf die Korakou-Kultur, die um ca. 2200 vor Christus endete, also um die Zeit, als das Haus von Lerna zerstört wurde. Um diese Zeit wurde Tiryns ebenfalls von zerstörerischen Bränden heimgesucht, aber es blieb weiterhin bewohnt. Bei anderen Siedlungen wie Kolonna fand man keine Zerstörungen vor und es gab wahrscheinlich einen friedlichen Übergang von der Korakou in die Tiryns-Kultur. Die Tiryns-Kultur fand man jedoch nicht nur auf dem Festland, sondern sie verbreitete sich bis zu den Ionischen Inseln im Westen Griechenlands. Gehen wir etwas weiter in den Nordwesten Griechenlands. Dort finden wir, auf einer Fläche von ca. 50 bis 80 Hektar, wohl eine der größten Siedlungen des Festlandes. Marnika liegt auf der Insel Euböa am Meer. Und zwischen 2800 bis 2200 vor Christus sollen hier zeitenweise zwischen 6000 bis 15000 Menschen gelebt haben. Diese Einwohnerzahl macht Marnika somit zur größten uns bekannten Siedlung während der frühen Bronzezeit auf dem griechischen Festland. Die Ausdehnung der Stadt lässt sich vermutlich auf die maritimen, kommerziellen und technischen Aktivitäten der Bewohner und Bewohnerinnen zurückführen. Denn so war eines der speziellen Zweckgebäude in Marnika die Obsidianwerkstatt. Das Gebäude war ein ummauerter Bereich mit hölzernen Unterständen über einem ansonsten offenen, steinernen Hof. Tausende von Obsidianstückchen wurden gefunden, einschließlich Flakes und verschiedenen Werkzeugen. In anderen Siedlungen wurden ebenfalls Bereiche als Metallwerkstätten mit Schmelzöfen interpretiert, wie etwa die Werkstatt im Herdzimmer vom Weißen Haus in Kolonna und eine weitere kleine Struktur in der Nähe der Siedlung von Raffina in Attika. Metallobjekte wurden nicht nur selbst produziert, sondern auch importiert. So wurden gestielte und gekerbte Dolche, Ahlen und Nägel, die aus der Troas von der anatolischen Küste stammen, gefunden. Kupfer kann man in der frühen Bronzezeit auf Kreta und den Kykladen nachweisen, weshalb man davon ausgeht, dass das Festland zunächst auf Importe angewiesen war. Noch größeres Aufsehen als die Obsidianwerkstatt erregte jedoch der Fund von groß angelegten Friedhöfen in Marnika. Diese lassen uns Einblicke in Bestattungsrituale, aber auch andere Aspekte des Lebens und Ablebens vor den Bewohnern der Siedlung gewähren. Friedhöfe wurden normalerweise außerhalb von Siedlungen angelegt, wobei sie in Marnika sehr nahe waren. Von besonderer Bedeutung ist der Friedhof von Marnika auch deshalb, weil dieser sich über ein weites Gebiet erstreckt und die meisten Funde von Keramik als auch Metallgegenständen und Gefäßen hervorgebracht hat. Bestattungen erfolgten in monumentalen Felsenkammern, deren Bauweise auf eine gut organisierte und hierarchische Gesellschaft interpretieren lässt. Außerdem waren die Gräber wasserdicht und die Toten befanden sich in einem Schneidersitz. Die meisten Grabbeigaben waren kykladisch oder stammten von der anatolischen Küste, als auch andere importierte Gefäße bzw. Produkte aus der Ägäis. Kinder wurden ebenfalls in den Gräbern des Friedhofes bestattet, manchmal in Töpfen, eine Art der Bestattung, die noch 1000 Jahre später angewandt wurde. Der Fund des Friedhofes und wie die Toten bestattet worden waren, unterstützt außerdem die These, dass bereits Hierarchien und Sozialschichten existiert haben. Denn so unterscheiden sich Bestattungen der Reichen zu den Armen nicht nur anhand der Bauweise eines Grabes, sondern auch an der Qualität der Grabbeigaben. Allgemein zeugen die Gräber jedoch vom Wohlstand Marnikas und ihrer Bewohner während der frühen Bronzezeit. Weiter ins Landesinnere westlich von Marnika wandernd, finden wir Themen, das sich in der Region Böotien befindet. Eine Stadt, die als eine der am längsten besiedelten Städte der Welt und als die drittälteste Stadt Europas gilt. Geschätzt lebten ca. 4000 bis 6000 Bewohner zwischen 2800 und 2600 v. Chr. Auf einer Fläche von ca. 20 Hektar. Besonders ist, dass Them die einzige bekannte frühzeitliche Siedlung im Landesinneren ist, wo Mauern errichtet worden waren. Neben den Mauern finden wir in Them ebenfalls Korridorhäuser, die häufig in einer isolierten Lage gebaut worden waren und an die Siedlungsmauern grenzten. Ein solches Schema für die Lage der Korridorhäuser finden wir auch in Colonna auf Aegina. Die übliche Dachform von Häusern war das Flachdach und teils gab es in Them bereits mehrstöckige Gebäude. Die Toten wurden in Them meist in Kammergräbern bestattet, zu denen man durch einen sogenannten Dromos, also einen Gang bzw. Korridor, gelangte. Auf einem Grabhügel der Siedlung wurden Goldanhänger gefunden, die aufgrund ihrer Darstellung von Papyrus auf eine ägyptische Herkunft vermuten lassen. Das könnte eventuell auf eine erweiterte Handelsbeziehung zu Ägypten hindeuten. Theodoros Spyropoulos, der den Grabhügel ausgegraben hatte, sah den Goldanhängern ein Indiz für die ägyptische Besiedelung Böotiens. Um diese These zu bestätigen, bräuchte man jedoch eine weitaus größere Menge an archäologischen Beweisen, erklären Forschende. Zwischen 2200 und 2000 vor Christus wurde auch Theben von Zerstörung heimgesucht, was oft mit einer Einwanderung von Indogermanen aus dem Norden in Verbindung gebracht wird. Trotz dieser Zerstörung blieb Theben, wie Tiryns, vermutlich weiterhin besiedelt. Und gegen das Späthelladikum treten vermehrt reiche Kriegergräber in Erscheinung, die mit kostbaren Waffen und anderen Beigaben, unter anderem aus Gold, ausgestattet waren. Ebenso findet man typische Waren im Stil der menüischen Keramik, aber auch der sogenannten matt bemalten Keramik. Aber kommen wir zu den Menschen selbst, die während des Früh- und Mittelhelladikums in all jenen Siedlungen gelebt hatten. Die Anwesenheit des modernen Menschen, also des Homo sapiens, lassen sich in Griechenland bis vor 40.000 Jahren nachweisen. Artefakte und Knochenfunde aus den letzten Jahrzehnten auf dem Festland, als auch auf Inseln wie Kreta, weisen ebenso auf die Anwesenheit des Neandertalers hin. Aber auch Homo erectus und Homo heidelbergensis vermutet man in Griechenland gelebt zu haben. Beim Übergang vom Neolithikum zur Bronzezeit treten zwar deutliche Unterschiede bei beispielsweise Architektur und Bestattungsriten auf, doch man geht inzwischen davon aus, dass solche Innovationen nicht nur auf eine Masseneinwanderung aus dem Osten zurückzuführen sind. So nimmt man an, dass es durchaus eine kulturelle Kontinuität lokaler neolithischer Bevölkerungsgruppen gab. Anhand von gefundenen Skeletten versucht man in den letzten Jahren den genetischen Ursprung der Griechen nachzuvollziehen. Dabei konnte man Genome sequenzieren, die darauf hindeuten, dass die untersuchten Individuen aus der mittleren Bronzezeit aus der pontisch-kaspischen Steppe stammen. Zuvor wurde bereits die Einwanderung der Indogermanen als auch eine hypothetische Kolonisation von Ägyptern im Böotien angesprochen. Doch wer waren diese Proto-Griechen, wenn man diese so nennen mag, und was hat es mit einer indogermanischen Invasion auf sich? Bis in die 90er Jahre herrschte unter Althistorikern und Archäologen die weit verbreitete Meinung, dass die Indogermanen während des Frühladikums nach Griechenland eingewandert waren. Anfangs stützte man sich dafür auf linguistische Argumente. Schriftliche Zeugnisse sind erst während der mykenischen Epoche nachgewiesen und somit über hunderte Jahre nach dem Frühhelladikum. Diese Schriften wurden in Linea B erfasst, dem Vorläufer der griechischen Sprache. 1896 meinte der Linguist Paul Kretschmer, in Ortsnamensendungen eher Hinweise auf eine anatolische Sprache zu finden und keiner indogermanischen. Daraus schloss er, dass es im frühbronzezeitlichen Griechenland eine nicht-indogermanische Bevölkerung gab. Jahre später wurde diese These jedoch widerlegt, als man die anatolische Sprache als eine indogermanischstämmige Sprache identifizieren konnte. Neuerungen wie Pferd und Wagen während der mykenischen Zeit führten den Archäologen Karl Blatchen 1928 zu der Annahme, dass Indogermanen während des Früh- und Mittelhelladikums eingewandert waren. Durch die Ausgrabungen in Lerna wissen wir aber, dass das gezähmte Pferd bereits früher in Erscheinung getreten war, nämlich ca. zwischen 2200 und 2000 vor Christus. Neben den linguistischen Hintergründen versucht man auch mit archäologischen Funden Indizien auf eine indogermanische Einwanderung zu finden oder zu widerlegen. So wurden die Zerstörungen von Lerna, Tiryns, Asine und anderen Orten als Indiz einer Invasion gedeutet. Eine Einwanderung aus dem Nahen Osten während dem Neolithikum vermutete bereits der Archäologe Colin Renfrew. Vor allem deutsche Forschende meinen hingegen, dass die Indogermanen aus dem Norden kamen. Chesky, der die Ausgrabung von Lerna leitete, nahm aufgrund architektonischer Neuerungen der Siedlung, wie etwa die Apsisbauten, an, dass dies auf Einflüsse aus dem Norden deutete bzw. von Einwanderern mitgebracht wurden. 1992 widerlegte die Archäologin Jeanette Forsen jedoch Caskys Argumente, indem sie 89 archäologische Stätten auf dem griechischen Festland analysierte. Dabei kam sie zum Schluss, dass die Zerstörungen weder zeitlich noch räumlich zusammenhängend waren. Später fand auch Renfrews These Unterstützung, dass die Indoeuropäer bereits während des Neolithikums nach Griechenland eingewandert waren. Außerdem sieht man in den sequenzierten Genomen der Skelette eine Unterstützung der Theorie, dass Migrationswellen aus Anatolien und der pontisch-kaspischen Steppe bereits lange vor der Zerstörung von Lerna stattgefunden haben. Obwohl wir durch die neuesten Studien und Analysen ein neues Verständnis bekommen haben zur frühen und mittleren Bronzezeit Griechenlands, bleiben die genetischen Ursprünge der frühbronzezeitlichen Bevölkerung vom Neolithikum zur Bronzezeit umstritten. Sein Ende fand das Frühhelladikum und somit die Thüringskultur und 2000 vor Christus. Darauf schließt das Mittelhelladikum, wo sich die Siedlungsweise der Menschen kaum zum Frühhelladikum unterschied. Jedoch wurden allmählich Orte besiedelt bzw. dichter besiedelt, die während der mykenischen Periode große Bedeutung erlangten, wie etwa Mykene und Pylos. Ehe wir uns jedoch dieser Zeit zuwenden, wo auch der mythische Trojanische Krieg und König Agamemnon verortet sind, werden wir uns mit einem der wichtigsten Handelspartner und Nachbarn der Festlandkultur von Griechenland beschäftigen, die Kykladenkultur. Eine Kultur, die auf der kykladischen Inselgruppe in der Ägäis zu finden war. Eine Kultur, der nachgesagt wird, dass sie der Piraterie nachging. Und eine Kultur, die von einem Vulkanausbruch erschüttert wurde. Am Ende der Episode möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch diese Episode angehört habt. Es bereitet mir eine unglaubliche Freude, meine Leidenschaft zum antiken Griechenland und allgemein dem Altertum mit euch zu teilen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch ebenso Freude bereitet, davon zu hören und zu lernen. Außerdem würde ich mich über ein Abo freuen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und ebenso über eine Bewertung. Damit würdet ihr mich unglaublich unterstützen, dass der Podcast weiter wächst und an Reichweite gewinnt. Und ich freue mich bereits auf eure Wiederkehr in den kommenden Episoden.